Stiftung Hambacher Schloss und der Südwestrundfunk begrüßen Sie zum Demokratieforum Hambacher Schloss. Hier ist Ihr Gastgeber, Michel Friedmann.
Frau Faeser, fühlen Sie sich sicher in diesem Land?
Ja, ich fühle mich sicher in diesem Land. Es gibt Momente, in denen ich merke, je klarer ich eine Position formuliere, dass es sehr, sehr viel Gegenwind gibt. Da gibt es auch schon mal Momente, wo man sich vielleicht nicht mehr ganz so sicher fühlt. Aber es bestärkt mich immer darin, bei meiner klaren Haltung zu bleiben. Aber grundsätzlich fühle ich mich sicher.
Ich fühle mich nicht sicher in diesem Land.
Das ist schlimm und das ist Teil meiner Arbeit.
Aber nun höre ich, dass das Teil der Arbeit ist, der Bundesregierung, der Landesregierungen, seit ich hier lebe, und das sind 50 Jahre. Und ehrlich gesagt fühle ich mich als Mensch jüdischen Glaubens, aber ich glaube auch viele andere, ob mit einer anderen sexuellen Orientierung, mit einer anderen Hautfarbe, nicht sicher in diesem Land. Und ich behaupte mal, es ist nicht nur nicht besser geworden, sondern schlechter.
Da ich weiß, dass es so ist, dass Menschen sich nicht sicher fühlen, das ist das Entscheidende, habe ich ganz viel seit Beginn meiner Amtszeit getan, um tatsächlich gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, gegen Antisemitismus vorzugehen. Ich habe sehr schnell im März dieses Jahres schon einen Aktionsplan auf den Tisch gelegt gegen Rechtsextremismus mit sehr konkreten Maßnahmen, weil ich glaube, es reicht nicht aus zu reden, zu sagen, dass man was machen möchte, sondern man muss auch was tun, und zwar sehr konkret. Und deswegen habe ich verschiedene Maßnahmen ergriffen. Wir haben rechte Netzwerke schon zerschlagen, wir haben schon Vereinsverbote ausgesprochen, wir gucken uns die Finanzierung ganz anders an, sind da anders hinterher, ich werde das Waffenrecht verschärfen. Wir wollen auch, dass Demokratiefeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst rausgenommen werden können. Was sehr konkret ist, ich finde, dass ein Staat ja sehr vorbildlich vorangehen muss, dass gerade die Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staates ja besondere Verteidiger unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Und deswegen ist mir das dort an dieser Stelle auch so wichtig, dass wir andere, die andere Auffassung haben, eben diese Werte nicht zu verteidigen, sondern zu bekämpfen. Nicht Repräsentanten des Staates.
Aber man kann
das
ja überparteilich noch mal denken und diskutieren. Wir sind im Jahre 2022. Das Thema von Extremismus, das Thema vor allen Dingen auch von Rechtsextremismus, aber nicht den einzigen Extremismus. Die Frage, wie weit sich ganz bestimmte Minderheiten bedroht fühlen. Die strukturelle Alltagsbedrohung ist ja etwas nicht Überraschendes, nicht Neues, inklusive der terroristischen Gewalt. Wie erklären Sie sich, dass wir so schlecht aufgestellt sind? Die Frage ist, finde ich, von einem Bedürfnis nach Ehrlichkeit geprägt.
Also ich würde es nochmal sagen, ich glaube nicht, dass wir schlecht aufgestellt sind, aber da sind verschiedene Faktoren. Das eine ist, das harte Bekämpfen von Extremismus, und zwar völlig zu Recht von jeglicher Form, ob er von links kommt, ob er von rechts kommt, ob er islamistischen Hintergrund hat. Es sind immer Bedrohungslagen, es ist immer menschenverachtend und es muss sehr hart bekämpft werden. Durchaus manchmal mit unterschiedlichen Maßnahmen, aber das tun wir, und zwar sehr hart, sehr konsequent. Da ist der Rechtsstaat gefordert, das Handeln gefordert. Das andere, was du ansprichst, ist etwas sehr viel tiefergehendes, nämlich das ist eine Frage der Haltung der Menschen in der Gesellschaft. Und diese Frage der Haltung, da wollen wir jetzt als neue Koalition schon eine andere Herangehensweise, nämlich auch zu benennen, dass wir in einer offenen überhaupt nicht darauf achten, wo kommt jemand her, an was glaubt jemand, wen liebt jemand, ist völlig egal. Wir glauben an die gleichen Werte des Grundgesetzes. Wir glauben daran, dass wir miteinander leben wollen, dass wir den anderen auch tatsächlich respektieren und auch tolerieren. Und tolerieren auch im eigentlichen Wortsinne, nämlich, dass man durchaus akzeptiert, dass jemand anders anderer Meinung ist und damit umgehen kann und nicht alles gleich machen will. Und das tatsächlich in die Köpfe der Menschen zu bekommen, ist schon etwas anstrengender. Ich glaube, darüber reden wir ja heute auch viel, ist aber umso wichtiger. Und dazu gehört zum Beispiel auch endlich zu sagen, ja, natürlich sind wir ein Einwanderungsland in Deutschland. Wir haben sehr viele unterschiedliche Biografien, wo Menschen herkommen. Und es ist auch gut so. Aber das auch wirklich zu benennen, darüber zu reden, zu sagen, in welcher Form wir in der Gesellschaft leben wollen, das finde ich so entscheidend, weil dann nimmt man auch ein bisschen den Boden dessen, was du gerade beschrieben hast.
Also ich bin ja ein bekannter Anhänger des Redens und des Diskutierens und des Streitens, nur wenn ich mit meinem Leben bedroht werde oder meine körperliche Unversehrtheit bedroht wird oder beleidigt werde. Und ich komme noch mal drauf zurück, viele Menschen erleben das im Alltag. Dann wünscht man sich eine bewusste, präsente Polizei, da wünscht man sich eine Nachverfolgung auch durch die Staatsanwaltschaften, dann wünscht man sich Richter und Richterinnen, die deutlich machen, das sind keine Kavaliersdelikte. Was hört man? Zu wenig Personal, zu wenig Personal, zu wenig Personal. Seit 50 Jahren übrigens, was die Frage der Rechtsextremisten angeht, interessanterweise zu wenig Personal. Was bedeutet das denn für diejenigen, bei denen es jetzt gerade irgendwie wieder passiert? Und wie ist das Bewusstsein in diesen Behörden?
Also ich bin ein großer Fan davon zu sagen, ein Rechtsstaat muss genügend Personal haben, gerade um innere Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Deswegen habe ich es ja in den ersten Monaten schon geschafft, 10 Hundertschaften der Polizei neu einzustellen. Und ich halte das für immens wichtig, weil das wichtig und richtig ist. Sei es Polizeipräsenz, sei es das Handeln, aber sei es auch, dass wir damit klar machen, wir lassen uns als Rechtsstaat diese Werte nicht nehmen, sondern wir verteidigen sie. Dazu gehört aber noch mehr. Es gehört nicht nur mehr Personal dazu, es gehört auch gut geschultes, gut ausgebildetes Personal dazu. Wir brauchen eine Ausbildung, in der wir auch dafür sorgen, dass jegliche Form beispielsweise von Antisemitismus auch erkannt wird. Ich habe jetzt vor kurzem, ich war in Israel und habe mit Yad Vashem eine Vereinbarung unterzeichnet, einen Vertrag darüber, dass sie in unserer Polizeiausbildung mit ausbilden. Und das finde ich so wichtig und so richtig, das auf diesem Wege zu tun.
Ich antworte darauf und vermeide da wirklich jede Polemik. Was sind wir für ein Land, dass wir die Hilfe von Yad Vashem aus Israel brauchen, um unseren Polizisten und Polizistinnen beizubringen, was ist Judenhass und Rassismus?
Ein Land,
was zeigt das im Jahre 2022?
Nein, ein Land, was in der Historie Israel sehr viel angerichtet hat. Massenmord. Und diesen im Bewusstsein zu halten, um zu verstehen, was das mit Menschen macht, heute noch immer. Ich finde es beschämend,
aber wieso
dass Menschen
das
mit
nicht
jüdischem
mit
Glauben ihre Kinder in den Kindergarten bringen unter Polizeischutz. Das muss aufhören. Und wenn wir das erreicht haben, dann sind wir zwei, glaube ich, einen Schritt weiter. Und meine Aufgabe als Innenministerin ist natürlich, diesen Schutz herzustellen, aber auch auf der anderen Seite das Bewusstsein dafür zu schärfen. Und deswegen glaube ich, dass solche Zusammenarbeit auch immer gut ist.
Dann reden wir mal von einer anderen Perspektive, über diese gereizte, über diese auch teilweise mittlerweile alltäglich gewalttätig gewordene Gesellschaft. Es gibt viele Politikerinnen, die Angst haben, die bedroht werden. Mittlerweile ist das sogar zu einem Demokratieproblem. In vielen Ortschaften wollen gerade ehrenamtliche Bürgermeisterinnen, Landräte, Kommunalpolitiker nicht mehr kandidieren. Wenn die schon Angst haben, wie soll es einem Menschen in dieser Bevölkerung gehen, der eigentlich morgens aufsteht, seine Arbeit macht und dann abends feststellt, dass er verbal und tatsächlich bedroht wird? Und was macht das mit der Demokratie?
Es ist eine schlimme Erscheinung, die wir im Moment haben und um die wir uns sehr, sehr stark kümmern. Ich habe beispielsweise in dem Aktionsplan auch dazu etwas drin, eine Anlaufstelle, eine Unterstützung, ein gemeinsames Zentrum mit den Kommunalpolitikern, um das nicht zuzulassen. Es sind vor allen Dingen übrigens Frauen, die dann oft aufgeben, weil sie sagen, meine Familie wird mit bedroht, das ist es mir nicht wert, ein solches Amt auszuüben und das darf nicht sein. Da müssen wir als Rechtsstaat auch sehr konsequent handeln und dann ist es in der Tat eine Frage auch von Sicherheit herstellen. Ich würde es aber nicht damit vermengen, ist die innere Sicherheit insgesamt schlimmer geworden. Also wir haben ja auf der anderen Seite zurückgehende Zahlen von Kriminalität, die auf der Straße beispielsweise stattfindet. Auch diese Realitäten muss man wahrnehmen. Aber in der Demokratie, in der Frage, wer sind eigentlich die Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staates, das ist ruppiger geworden. Es gibt einen Teil, einen kleinen Teil, Gott sei Dank, von Menschen, das haben wir während der Corona-Pandemie gesehen, die Hass, Enttäuschung, Wut empfinden auf alle Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staates. Und da ist es egal, ob jemand als Bürgermeisterin, auch als Ehrenamtliche den Staat vertritt oder ob es die Bundesinnenministerin ist. Da wird nicht unterschieden. Und das ist schlimm. Und das ist etwas, worum wir uns kümmern müssen. Die Frage, warum die Menschen so einen Hass auf den Staat haben, der sich sehr stark entzündet hat bei der Corona-Pandemie, bei den Protesten, die es dort gab. Es ist eben nicht in Ordnung, einen Mordaufruf auch mal so eben ins Netz zu stellen gegen den Ministerpräsidenten Kretschmer oder Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Das erfordert konsequentes Handeln des Rechtsstaates und das ist auch keine Einschränkung von Demokratie, wenn man dann bittet, dass die Versammlung eben nicht vor dem Haus von Herrn Kretschmer oder Frau Schwesig stattfindet. Das ist deren Privatleben. Und ich finde, das muss man denen in einer Demokratie auch zusichern
aber
können.
Aber trotzdem reden wir dann ein bisschen vertieft über diese Enthemmung, von der ich behaupte, sie beginnt nicht in der Corona-Krise, sondern sie ist schon immer da, leiser, lauter, aber als Parallelspur, manchmal ein echter Tinnitus, der nicht mehr aufhört. Nehmen wir mal ein paar Zahlen. Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigung, körperliche Gewalt. All das gehört heute für viele, nicht nur Kommunalpolitikerinnen, zum Alltag. Für das Jahr 2021 hat das BKA mehr als 4.700 politisch motivierte Straftäter gegen Amts- und Mandatsträger registriert. 2020 waren es nur 3.100 und das nur in Anführungsstrichen. Noch einmal, woher kommt der Hass?
Das ist eine gute Frage. Woher kommt der Hass? Bei manchen sind es sicher Ängste, die sie haben, Zukunftsängste. Man kriegt ja viel mit. Ich versuche möglichst viel mit Menschen zu diskutieren, zu gucken, kommt man an sie noch ran? Kriegt man Gründe dafür genannt? Natürlich sind diese Zahlen jetzt in diesem Zeitraum vor allen Dingen wegen Corona-Maßnahmen, die verfolgt wurden, auch angestiegen, das muss man einfach sagen. Aber wenn man sieht, dass so ein Hass entsteht, obwohl man Menschen bittet, eine Maske zu tragen, um andere zu schützen, man macht das ja nicht, um sie zu schikanieren, sondern man macht das, um andere, deren Gesundheit zu schützen, was eine Form, wo wir sagen würde, der gegenseitigen Rücksichtnahme ist, wo wir über Werte von Anstand, Erziehung reden, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Aber wenn das schon Hass auslöst und Wut, dann muss man sicherlich noch mal hinterfragen, warum ist das so? Was steht eigentlich dahinter? Und jetzt sind wir in Deutschland, ich sag mal, in einer relativ komfortablen Situation im Vergleich zu anderen Ländern international. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote in manchen Bereichen im Moment nahezu null. Auch nach der Corona-Pandemie, nach 2 Jahren, sind sozialversicherungspflichtige Jobs angestiegen, womit manche gar nicht gerechnet haben. Es gab ja auch Sorge, dass manche Unternehmen das nicht überleben. Aber das ist so gar nicht eingetreten. Und zu gucken, was ist dort, was die Menschen so wütend machen auf den Staat? Was haben wir getan, was so provoziert? Wir haben ja Corona-Maßnahmen nicht ergriffen, um jemanden zu ärgern, sondern wir haben es getan, um Menschenleben zu schützen. Und man kann ja auch respektive sehen, dass wir besser durch die Krise bislang gekommen sind als manche andere Länder, weil wir einfach frühzeitig unterwegs waren, auch aus Fehlern anderer zu lernen.
Aber ich will noch mal aufgreifen, was eben gesprochen wurde. Angst, das Motiv ist verständlich. Auch ich habe in meinem Leben oft Momente der Angst. Aber aus Angst muss ja nicht Hass werden. Und auch bei der Corona-Debatte kann man unterschiedlicher Meinung sein. Genau. Aus der Unterschiedlichkeit muss nicht Hass werden. Frage also, dieser Hass muss eine eigene Motivlage schon länger haben. Und wir reden jetzt noch einmal auf den Hass der Demokratie gegenüber. Nun ist das nicht so neu. Es ist auch schon 2015 sehr deutlich geworden, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Es ist schon bei Pegida sehr laut geworden. Deswegen, ich nehme mir gerne noch mal die Zeit, dass wir das ein bisschen denkend vertiefen. Woher kommt dieser Hass auf Demokratie? Woher kommt die Wut auf das Demokratische?
Also ich versuche ja auch rauszufinden, woher dieser Hass, und der ist ja in der Tat auf Demokratie, es geht nicht nur um Politiker, es geht um Wissenschaftler, es geht um Medien, Medienvertreterinnen, Vertreter. Ich habe mir damals, als diese Pegida-Demonstrationen waren, mal angeschaut, wie zwei Demonstrationsteilnehmer, das waren zwei ältere Herren, die dort mitgelaufen sind, eingeladen wurden vom, ich glaube, es war damals der MDR. Und das fand ich eine sehr gute Art und Weise, auch ins Gespräch zu kommen, auch mal zu zeigen, wie funktioniert eigentlich Medienarbeit? Was bedeutet das, zu recherchieren, vorher Beiträge zu machen, den Menschen das aufzuzeigen? Und die zwei Herren, die das gemacht haben, waren, während sie im Studio waren und danach, kurz danach, sind sie wieder befragt worden. Die haben dann gesagt, Mensch, das wussten wir ja alles gar nicht, wie das hier so funktioniert, wie das abläuft, was das für Prozesse sind und dass die ja auch ihren Job machen und ja auch recherchieren dafür, Meinungen darzustellen und auch verschiedene Meinungen darstellen. Und diese beiden Herren sind dann eine Woche später wieder bei Pegida mitgelaufen. Und dort wurden sie befragt und dann haben sie einfach nur wieder geschimpft gegen die Medien, Lügenpresse. Und ich glaube, da nochmal zu gucken, was sind eigentlich Motivlagen dafür? Ist es die eigene Unzufriedenheit? Ist es aus Sorge, keinen Arbeitsplatz zu finden, keinen Arbeitsplatz für Kinder zu finden? Also für größere Kinder, die dann wegziehen müssen, was vielleicht auch Unzufriedenheit ausmacht, wenn man sieht, man hat nicht das Gefühl, in Deutschland sind überall gleichwertige Lebensverhältnisse. Manchen in Großstädten geht es einfach sehr viel besser als im ländlichen Raum. Oder ich kann gar nicht mehr frei darüber entscheiden, ob ich jetzt in Frankfurt, die Stadt, die wir beide gut kennen, leben kann oder ob ich es mir nur leisten kann. Das macht ja Hass in einer Gesellschaft aus. Deswegen sind wir ja in der Politik auch so dahinterher, diese Ungleichheiten wegzunehmen. Ich glaube schon, dass das jemanden wütend macht, wenn er sagt, ich kann mir in Frankfurt keine Wohnung mehr leisten und ich muss für meine Arbeit, die ich in Frankfurt aber habe, 2 Stunden anreisen.
Kann ich alles nachvollziehen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum, wenn ich verärgert bin über die soziale Ungerechtigkeit in meinem Land, ich deswegen eine Moschee anzünde, eine Synagoge anzünde und Menschen auch töte oder verletze. Und an diesem Punkt muss ich dann doch noch mal differenzieren. Also, es gibt vielfältige Gründe, unzufrieden zu sein. Es gibt übrigens auch vielfältige Gründe, zufrieden zu sein. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben diese Pressefreiheit. Aber all das auch, was an Unzufriedenheit ist, wir diskutieren ja Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. So. Und was mich interessiert ist, haben wir einfach alle gemeinsam, viele jedenfalls, nicht verstehen wollen, nicht sehen wollen, dass es unabhängig der Beschwerde, subjektiv, objektiv, Menschenhass in unserer Gesellschaft gibt, der strukturell ist, der systemisch ist und den die Mehrheitsgesellschaft deswegen nicht wahrnimmt, weil sie sich in der Regel nicht gegen Herrn Müller, sondern gegen Herr Özmen zeigt.
Also ich will noch mal klarstellen, Hass, Hetze, menschenverachtende Handlung gehen gar nicht.
Aber ging und geht ja, jeden Tag in diesem Land.
Nur noch einmal, ja, wenn jemand unzufrieden ist, ist es keine Begründung dafür, menschenverachtende Handlungen vorzunehmen oder jemanden zu beleidigen oder diese Wut an jemandem auszuleben. Ich will es nur noch mal klarstellen, weil mir das wichtig ist, zu sagen, das eine ist Sozialforschung, zu gucken, wie kann man Menschen möglichst resilient machen, auch für Extremismus, für Menschen, die andere verachten. Ich bin schon eine ganze Weile unterwegs in der Frage, Rechtsextremisten auch etwas entgegenzusetzen und auch Linksextremisten, die auch eine sehr menschenverachtende Haltung haben. Und dort auch rauszufinden, was ist das eigentlich? Was führt dazu, dass jemand, der glaubt, sein Protest ist berechtigt, und ich nehme mal die Proteste, um nicht immer die gleichen Narrative zu benutzen oder Geschichten zu bemühen, den Dannröder Forst, wie massiv diese Kritik dort geäußert wird. Ja, der Klimawandel muss bekämpft werden und auch schneller, je schneller, je besser. Aber das ist keine Begründung dafür, den Protest mittels gespannten Drahtseilen in Kopfhöhe von Polizisten auszuüben. Dafür gibt es keine Begründung und da muss der Rechtsstaat auch hart durchgreifen und sagen, das geht nicht. Die Frage, ob Gesellschaft zu lange zugeguckt hat, ich glaube, man sollte die Gesellschaft nicht verallgemeinern. Es gibt Stiftungen, die auch wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, die seit Jahren sagt, dass es menschenverachtende Haltung mitten in der Gesellschaft gibt. Das ist in der Tat, wie Sie es beschrieben haben, nichts Neues. Und haben sehr darauf gedrungen, auch zu sagen, was sind eigentlich die Fragen, die sich für eine Gesellschaft daraus stellen, nämlich sehr frühzeitige Präventionsarbeit zu machen, in den Schulen eine ordentliche Demokratieerziehung, bereits in Kindergärten. Ich halte das für unerlässlich. Was ist eigentlich mit politischer Bildung? Wir haben die all die Jahre vernachlässigt. Sie sind aus den Bildungskurricula in den Schulen rausgekommen. Es braucht wieder mehr davon. Und auch über solche Mechanismen zu informieren und sensibel dafür zu machen, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe oder seines Glaubens diskriminiert werden darf. Überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme in der Gesellschaft gewesen, dieses fehlende Problembewusstsein dafür und auch die Grenzen aufzuzeigen, was man akzeptiert und was nicht.
Aber dieses fehlende Bewusstsein ist auch in den Sicherheitsinstitutionen festzuhalten. Ich will jetzt gar nicht auflisten von NSU bis hin Hanau, bis hin all diese Dinge, die wir alle kennen. Das heißt, bei all dem, was präventiv ist, was viel Zeit dauert, ich habe jetzt etwas zu melden, ich habe eine Anzeige zu machen, ich fühle mich rassistisch beleidigt, ich fühle mich auch körperlich bedroht, ich gehe zur Polizei, ich gehe wo auch immer hin und merke, sehr verallgemeinert, mit sehr viel Ausnahmen, aber nicht umgekehrt. Es fehlt die Identifizierung, dass meine Meldung nicht eine ist, dass ich als Minderheit mich bedroht fühle, sondern dass ich als Demokrat, einen Demokraten, in dem Fall in Uniform, sage, die Demokratie ist bedroht. Das ist allen Bundesländern seit Jahren und Jahrzehnten schwierig. Wo greift man, wenn wir heute darüber diskutieren, den kritischen Einordnungsrückblick, um zu sagen, daraus kann ich jetzt lernen. Und noch einmal, Sicherheit ist auch Ländersache, aber nicht nur. Wie gibt man den Menschen wenigstens institutionell die Sicherheit, wir haben verstanden, und zwar wir sind wir.
Wir sind alle in der Gesellschaft. Ich finde, dass die Behörden das Spiegelbild der Gesellschaft. Es darf nicht so sein, weil nochmal, diejenigen, die den Staat repräsentieren, müssen das in besonderer Art und Weise machen, für die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen. Das ist das Wichtige. Ich glaube aber, dass es dennoch umgekehrt ist mit den Ausnahmen. Aber das hinzubekommen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wichtig es ist, auch Polizeibeamte, Richterinnen, Lehrerinnen mit Migrationshintergrund zu haben und unsere Einwanderungsgesellschaft auch abzubilden, das ist doch das Entscheidende. Auch das wiederzuspiegeln, wie unsere Gesellschaft längst in der Realität ist, das halte ich für extrem wichtig. Und deswegen komme ich auf den Eingangspunkt zurück, halte ich es auch für wichtig, dass wir in Ausbildung, in Fortbildung ständig auch über gesellschaftliche Entwicklungen informieren. Manchmal erlebe ich auch bei Gerichtsurteilen, wir haben das in Frankfurt ja sehr bitter erleben müssen, dass wir Juristen neigen dazu, sehr strikt einfach durchzuprüfen und die Motivation der Tat nicht mehr auftauchen zu lassen. Aber in der letzten Zeit haben sich Taten mit extremistischem Hintergrund eben verändert und dann muss eine solche Rechtsprechung auch solche Dinge nachvollziehen. Es ist gar keine Kritik an Rechtsprechung, sondern es ist, glaube ich, im gesamten Prozess wichtig der Gesellschaft, sich stetig auch zu vergewissern, wo stehen wir eigentlich? Welche Problemlagen haben sich verändert? Was ist schon länger so, auch diese Form zu haben, sich gegenseitig zu hinterfragen und zu sagen, stehen wir noch richtig beieinander? Stimmt das noch, was wir beide sagen würden, was die richtigen Werte sind in einer Demokratie? Nämlich gerade allen Menschen das gleiche Gefühl zu geben, hier sicher leben zu können. Und wenn das nicht mehr stimmt, dann müssen wir handeln.
Also ich glaube, es stimmt nicht mehr, jedenfalls für viele Gruppen in diesem Land. Und ich glaube, dass viele Menschen auch müde sind von den Versprechen, den Erläuterungen. Und der Satiriker Jan Böhmermann hat ja in seinem ZDF-Magazin Royal, nicht empirisch, aber ich finde doch unwissenschaftlich repräsentativ, gezeigt, wie selbst eindeutigste, auch strafrechtlich eindeutigste Motive in den unterschiedlichen Bundesländern zu ganz unterschiedlichen Reaktionen geführt haben. Die meisten waren peinlich und beschämend, aber für Menschen, die das an sich erleben, also dass da keine Resonanz stattfindet und auch die meisten Urteile, wenn es sich jetzt nicht wirklich um schwere Kriminalitätsdelikte bis zum Totschlag, Mord aus rassistischen Gründen angeht, sind Einstellungsverfahren, sind irgendwie kleine Geldstrafen. Zeigt der Rechtsstaat seine Wehrlosigkeit oder seine Wehrhaftigkeit, wenn es in der, und ich analysiere die letzten 10, 20 Jahre, was kommt, wird alles wunderbar, ich kenne das. Wird aber meist dann doch nicht so wunderbar. Aber zeigt dieser Staat, dass er es jedenfalls, und das ist ihr Amt auch als Innenministerin, als Verfassungsministerin, zeigt dieser Staat genug und hat dieser Staat genug gezeigt, dass das, worüber wir reden, eine ernst verstandene Bedrohung der Demokratie ist?
Also der Staat ist wehrhaft, dabei bleibe ich, aber der Staat muss auch klare Haltung transportieren. Ich merke das, seit ich angefangen habe, wenn man selbst an der Spitze eines Hauses eine sehr klare Haltung formuliert, was die Erwartungshaltung auch sind, dann prägt das natürlich. Und wir haben sehr schnell beispielsweise reagiert bei Hass und Hetze im Netz. Ich habe nicht akzeptiert, als der furchtbare Mord an der Polizeianwärterin und dem Polizeikommissar in Kusel passiert ist, dass danach noch Hass und Hetze im Netz stand. Das geht einfach gar nicht und ist so widerwärtig und da muss der Rechtsstaat auch zeigen, akzeptieren wir nicht. Haben wir verfolgt, hat Rheinland-Pfalz übrigens mit dem Landeskriminalamt sehr vorbildlich gemacht. Und dass wir da Luft nach oben haben, ist klar, aber es ist halt auch ein Land, eine Demokratie, die sehr progressiv diskutiert hat, dass das Internet neue Möglichkeiten bietet, des Meinungsaustausches und was man dort alles zulassen muss. Auch darüber eine Wertedebatte zu führen, zu sagen, nein, das geht nicht. Jedes Plakat, was irgendwo rumhängen würde, wo draufstehen würde, der Herr XY ist zu Recht ermordet worden, würde morgen abgehängt oder sogar in der Sekunde, in der man es bemerken würde. Und das muss fürs Netz genauso gelten. Da gibt es keine besonderen Freiheitsanforderungen aus meiner Sicht. Der Rechtsstaat muss sich auch dort sehr stark intensiv zeigen. Und wir haben damit dieses Jahr zu Beginn des Jahres sehr stark diesen Punkt beim BKA gemacht. Darauf habe ich Einfluss. Es gibt dort eine Taskforce, die nur Hass und Hetze verfolgt haben. Und wir haben mit sehr viel Druck durchgesetzt, dass so Plattformen wie Telegram auch das, was wir gelöscht haben wollten, löschen. Und dass das noch, ich sag mal, ausbaufähig ist, war klar. Dass das jetzt ausgerollt werden muss, ist ein sehr wichtiger Bereich, um das nicht zu akzeptieren und Grenzen nicht zu verschieben. Ich glaube, das ist wichtig, um denjenigen, die mit Hass- und Hetzkommentaren da im Moment agieren, auch zu zeigen, nein, das akzeptieren wir in der Demokratie auch nicht. Es ist was anderes, andere Meinungen zu akzeptieren. Und da bin ich die Erste, die das macht und auch zulässt und auch jede Demonstration auf der Straße ist richtig und wichtig. Aber es ist nicht richtig und wichtig, was ich im Januar in Dresden gesehen habe, dass in einem Abend an 30 verschiedenen Orten demonstriert wird und zwar nur mit dem einzigen Ziel aufzuzeigen, dass es immer mehr Demonstranten als Polizeibeamte sind. Das ist Delegitimierung eines Staates und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Das ist eine der klassischen Formen, einen Staat zu delegitimieren und zu sagen, guck mal, die können sich nicht mal mehr wehren.
Jeden Samstag nehmen wir hin, dass hunderttausende Menschen in Präsenz und Millionen Menschen im Fernsehen sehen, wie schwarze Fußballspieler mit Bananen beworfen werden oder die Gegnermannschaft oder der Gegner-Schiedsrichter als Judenmannschaft beschrien werden. Und da ist der Begriff Jude das Schimpfwort. Jede Woche sehen wir das zu hunderttausenden Millionen. Und dann nehmen wir noch kleine Kinder mit und Jugendliche mit, die das auch sehen.
Ich glaube, da.
Und was passiert?
Doch, da passiert was. Ich will nicht sagen, dass da nicht nichts passiert. Es passiert was, wenn ich mal meinen, tut mir leid, wird wahrscheinlich nicht auf große Gegenliebe hier in Rheinland-Pfalz stoßen, wenn ich meinen Verein, die Eintracht Frankfurt, nehme, die einfach klare Haltung dadurch auch zeigen, dass sie sagen, Sie akzeptieren kein Mitglied der AfD als Fan. Sie schließen sie als Mitglied aus. Dann ist das eine klare Haltung, die damit formuliert wird.
Aber nämlich gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Auch wenn die Eintracht spielt, findet es statt und die Spiele werden nicht abgebrochen. Es gibt keine wirkliche Konsequenz. Ich benutze dieses Beispiel nur, weil wir so viel darüber reden und wenn es dann ganz extrem wird. Aber ganz ehrlich gesagt, es gibt keine Konsequenz. Also die Haltung hat dann im Alltag keinen Resonanzraum. Es werden nicht jungen Menschen gezeigt, rote Linie aus, kein Spiel mehr. Ja. Es ist nur ein Beispiel. Ich will nicht noch viel mehr Beispiele nehmen. Um was es mir geht, ist, die Beispiele zeigen im Alltag, gut gemeint ist echt nicht gut genug.
Ja, es geht auch nicht nur um gut gemeint, es geht um Handeln.
Dann müsste man die Spiele abbrechen.
Man müsste die Spiele unterbrechen oder man muss diejenigen auch ausfindig machen und denen sagen, ihr kriegt Stadionverbot.
Warum passiert es nicht? Warum werden sie nicht unterbrochen? Warum werden die Spiele nicht unterbrochen? Ganz konkret,
das könnte ich
wir
jetzt,
als Demokraten, die wir hier
da
sitzen.
Da ich auch für Sport zuständig bin, hätte ich dazu eine Meinung und da müsste man wahrscheinlich nochmal mit den Medien über die Frage reden, ob das Spiel unterbrochen werden darf oder nicht.
Aber wenn eine Verfassungsministerin...
Bitte? Das ist die Gegenfrage. Tun wir das heute Abend auch, wenn wir hier beleidigt werden, Hass und Hetze bekommen?
Brechen also,
wir
dann ich ab? Ich würde erst einmal sagen, der Normalzustand ist unterbrochen. Ja, es geht darum, jetzt zu streiten.
Genau.
Das Spiel
und
wird unterbrochen.
Schalten wir dann ab?
Nein, aber das Spiel wird unterbrochen.
Ja, aber das ist das Gleiche.
Also, aber das Spiel wird nicht unterbrochen. Wir unterbrechen unsere Routine und nehmen diese Herausforderung an. Dasselbe wäre, ein Spiel wird unterbrochen. Können wir uns darauf einigen? Nicht abbrechen, aber nach der dritten Banane, nach der vierten Banane
zu unterbrechen.
Muss unterbrechen.
Ja. Da sind wir uns sehr einig.
Gut. Gehen wir noch tiefer. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung vom Februar 2022 stimmen nur noch 42% der Befragten der Aussage zu, dass sie alles in allem mit der Demokratie, wie sie in Deutschland, zufrieden sind. Weniger als die Hälfte. Mir gingen gerade zwei Fragen durch den Kopf. Wissen wir überhaupt in der Breite, wenn wir über Demokratie reden, worüber wir noch reden? Und wissen wir dann auch überhaupt noch, wogegen wir sind? Also was wir misstrauen, oder hat das Misstrauen auch damit zu tun, dass wir gar nicht mehr wissen, worüber wir reden, wenn wir über Demokratie reden?
Doch, du hast es vorhin genannt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das muss für alle gelten. Das Grundgesetz gibt uns ein Wertegerüst vor. Das muss uns leiten. Und das ist das, worauf wir uns gemeinsam verständigt haben. Es ist ja nichts Erfundenes, sondern es ist aus einer historischen, wirklich dem Schrecklichsten, was passieren konnte, Massenmord an Menschen entstanden und vor allen Dingen mit Werten versehen worden, die aufgrund dieser furchtbaren Taten in unser Grundgesetz gekommen sind. Und sich darüber immer wieder zu vergewissern, warum auch bestimmte Dinge dort drin stehen, warum eben die Meinungsfreiheit bei uns auch ein hohes Gut ist und warum es so stark verteidigt wird und aber auch Grenzen aufgezeigt werden. Wir haben nicht die Meinungsfreiheit wie in den USA, wo alles erlaubt ist. Ist es bewusst nicht, weil wir eben Grenzen gezogen haben, wo andere Menschen verletzt werden. Und ich halte das für wichtig und richtig. Und da auch immer wieder Wert drauf zu legen, sich dessen zu vergewissern, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
Viele Menschen denken, fühlen und argumentieren sich überfordert. Wir erleben das an Schulen, wo sehr oft Rassismus stattfindet. Und in der Regel auch da, dann wird im Schulhof das irgendwie noch ein bisschen verhandelt, vielleicht werden die Eltern gerufen und dann ist gut so. Und viele Lehrer, Lehrerinnen und Direktoren und Direktorinnen fühlen sich überfordert. Wie kann man als Lehrer und Lehrerin sich überfordert fühlen, Maßnahmen, auch Sanktionen auszusprechen, wenn die Würde des Menschen am Schulhof verletzt wird? Mit anderen Worten, kann es sein, dass viele, die in Verantwortungspositionen sind, anders als das theoretische Gespräch, das wir führen, sich hilflos gegenüber auch der Grenzziehungen fühlen. Also wo dann erzählt wird, na ja, aber ist das denn wirklich schon Rassismus? Ist das wirklich schon Judenhass? Und sich damit so ein bisschen auch exkulpieren von der Verantwortung.
Also dass man das nicht tun sollte, da sind wir, glaube ich, einig. Dass es um die Selbstvergewisserung geht. ob es in konkreten Situationen so ist, dass eine Lehrerin sich in dieser Situation überfordert fühlt, kann sein. Eigentlich bräuchten wir dann ein System, das sie Hilfe hat zur Seite. Deswegen finde ich beispielsweise die Schulsozialarbeit an Schulen so wichtig, weil Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gerade darauf ja geschult sind, die Grenzen zu ziehen, zu sagen, nein, das geht eben nicht und deswegen müssen wir hier den Unterricht unterbrechen, wir müssen darüber reden, was hier passiert ist, weil es einen Menschen verletzt und was unsere Werte sind, auf die wir uns verständigt haben in einem demokratischen Zusammenleben. So müsste das aufgestellt sein. Jetzt weiß ich, dass das nicht überall der Fall ist, aber wir müssen daran arbeiten, dass wir auch den Lehrerinnen und Lehrern so ein Umfeld bieten in ihrem Arbeitsumfeld, dass sie das tun können, und zwar zu jeder Zeit. Weil genau das darf ja nicht passieren, dass man die Grenze nicht mehr zieht und sagt, hoppla, hier wird jemand beleidigt, nur weil er an einen anderen Gott glaubt. Oder hier wird jemand beleidigt, weil er anders aussieht, aber genauso in Deutschland geboren ist oder weil er zugereist ist und fliehen musste aus Krieg, auch zu erklären, was steht dahinter, dass wir alle gleich sind und an die gleichen Werte glauben und uns auch darauf verständigen. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns insgesamt in der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass dort eben auch die Rahmenbedingungen so geschaffen werden. Dann muss ich mich als Gesellschaft aber auch darauf verständigen, dass das Geld kostet.
Also da wir beide jetzt nicht 23 sind, sondern diese Themen schon sehr viele Jahre und Jahrzehnte diskutieren, stellt sich mir die Frage, die Tatsache, dass wir so diskutieren, zeigt, dass nicht genug gehandelt wurde, als diskutiert wurde. Kann man das jedenfalls als Zwischenanalyse auch noch festhalten?
Ja, sicherlich.
Dann würde ich gerne wissen, gibt es einen strukturellen Rassismus in Deutschland?
Ich glaube das nicht. Ich glaube immer noch, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen es anders sieht.
Manchmal eine Frage, gibt es einen strukturellen Rassismus? Das heißt ja nicht die Mehrheit.
Naja, strukturell heißt für mich schon, dass das Mehrheitsentscheidungen sind. Deswegen würde
Nein, strukturell bedeutet, es gibt eine Gruppe 10-20%, die vertieft, das ist das Strukturelle, ein Menschenbild haben, das mit unserer Verfassung nicht übereinstimmt.
Ja, das wissen wir ja aus Studien, dass das so ist.
Also haben wir einen.
Dass es Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft gibt, die menschenverachtende Theorien gut finden. Ja.
Wir haben hier eine Frage von unseren Schülern und Schülerinnen, die damit zu tun haben. Die fragen, können Sie konkrete Vorschläge zur Prävention von Rassismus? Das war meine Frage mit dem Strukturierten. Also wenn die Eltern, die Großeltern zu Hause wie selbstverständlich sagen, die Rothaarigen mit karierten Brillen sind keine Menschen wie die Weißhaarigen mit runden Brillen, können Sie konkrete Vorschläge zur Prävention von Rassismus in Schulen bringen? Die Schüler und Schülerinnen behaupten, Prävention ist häufig mangelhaft, sollte früher ansetzen und an Orten wie Schulen deutlich sensibilisiert und in den Mittelpunkt gestellt werden. Ist die Kritik berechtigt?
Ja, ist berechtigt. Man muss früher anfangen. Ich würde immer schon in Kindertagesstätten anfangen, Demokratieerziehung. Ich mache ja seit 15 Jahren Innenpolitik und ich habe die Sozialpolitiker immer damit genervt, weil die Präventionsarbeit gehört in den Bildungsbereich. Sie gehört eigentlich nicht zur Innenpolitik, viel zu spät. Wenn die Leute bei mir ankommen, habe ich meist noch viel tiefergehende Probleme. Man muss früh ansetzen. Demokratieerziehung. In der Kindertagesstätte muss man schon dafür sorgen. Weil man merkt doch, das, was Sie gerade beschrieben haben, was von Eltern vermittelt wird, das kommt doch bei den Kindern an. Das Kind alleine ist nicht rassistisch. Das Kind alleine würde niemals ein anderes Kind ausschließen, weil es völlig normal findet, dass mal ein Kind vielleicht keine rote Brille aufhat, sondern eine grüne. Die ausgrenzende Meinung kommt durch die Eltern und deswegen finde ich es wichtig, dass in unseren Institutionen das frühzeitig schon abgestellt wird.
Wir müssen nur miteinander feststellen, und es ist leicht, das festzustellen, weil das immer überparteilich ist, das ist ja Ländersache, dass ich jedenfalls kein Bundesland kenne, das so außerordentlich und langfristig die Verbesserung, die wir diskutieren, umgesetzt hat, obwohl dieses Land schon viele Jahrzehnte existiert. Ich würde gerne noch eine Frage auch von einem Zuschauer, der hier anwesend ist, jetzt weitergeben. Hat nicht die Politik der letzten Jahre zu dieser Politik- und Demokratieverdrossenheit und große Unzufriedenheit in der Bevölkerung geführt?
Da ist ja immer die Frage, wo man mal hinterfragen müsste, was meint er mit die Politik der letzten Jahre? Wir haben gerade davon gesprochen, es gibt auch Bundesländer, die Verantwortung tragen. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, die Politik hat versagt. Ich glaube, dass es ein kollektives Versagen insgesamt ist. Wieso fällt denn an Schulen als erstes der Politikunterricht aus?
Wieso?
Ja, genau. Warum?
Ja, wieso? Warum?
Genau. Das ist eine Frage, die ich schon lange stelle. Die wird in den Schulen entschieden, zu sagen, Mathe und Deutsch sind in dem Fall wichtiger. Warum eigentlich? Warum? Ich finde wichtig, dass eine ordentliche politische Bildung organisiert wird. Und das zu vernachlässigen, dass das so einheitlich passiert ist, finde ich nicht in Ordnung. Und auf die Frage zurückzukommen, die Politik der letzten Jahre, wir hatten Ereignisse, die besondere Herausforderungen hervorgebracht haben. Eine Pandemie, die ein sehr, ich sag mal, starkes Eingreifen des Staates zum Schutz der Gesundheit der Menschen erfordert hat. Das ist sicherlich etwas, wo sich manche Menschen dran reiben und sagen, da haben sie andere Meinung. Aber führt das gleich zu Politikverdrossenheit? Wir haben eben festgestellt, vieles davor hat auch schon zu Politikverdrossenheit geführt. Aber ich glaube, man muss immer sehr stark unterscheiden. Man kann nicht sagen, die Politik oder der Staat oder die Schulen. Es ist immer sehr differenziert. Ich war gestern gerade in einer Schule in Berlin in einem Gymnasium, was vorbildlich war, mit 3 Willkommensklassen für ukrainische Geflüchtete und Geflüchtete seit 2015. Ich habe sehr viel mit Kindern gesprochen, mit Jugendlichen aus Afghanistan, aus afrikanischen Staaten und aus der Ukraine. Und das war toll zu hören für sie, wie sie dort aufgenommen wurden. Da wurde wahnsinnig viel richtig gemacht. Und auch dieser Austausch, den ich mache, glaube ich, ist etwas sehr Gutes und Wichtiges, um zu merken, wo muss man ansetzen, wo muss man Dinge verändern. Aber diese Unmittelbarkeit, ich glaube, man sollte aufhören, Dinge über einen Kamm zu scheren. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mir als Aufgabe gemacht, in meinem Amt Dinge zu verändern. Deswegen bin ich so vehement unterwegs. Deswegen ziehe ich auch viel Hass auf mich, ja. Ich wurde sehr dafür gescholten, dass ich so stark gegen Telegram vorgegangen bin, dass ich so konsequent Hass und Hetze dort rausgenommen habe, dass ich sofort ein Programm gegen Rechtsextremismus aufgelegt habe, dass ich so konsequent beim Islamismus, bei Linksextremismus bin. Ja, aber es ist mein Job, klare Haltung an der Spitze eines Hauses auch zu zeigen. Und ich finde, es gibt viele gute Beispiele in der Politik, die gute Sachen machen.
Es scheint so, als ob die Gesellschaft gereizter ist. Es scheint so, als ob die Gesellschaft nervöser ist. Und wenn ich die Gesellschaft sage, meine ich viele Teile in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft gibt es Gott sei Dank übrigens nicht in Deutschland. Genau. Dann wären sie alle sehr uniform. Aber in vielen Teilen dieser Gesellschaften scheint der Umgangston, der Diskussionston, der Streitton deutlich gereizter zu sein. Es gab ein paar Trigger-Momente. Das war jetzt in den letzten Jahren die Flucht, dann war es die Pandemie, dann ist es dieser Krieg. Und jetzt scheint es die deutliche ökonomische Belastung auch aus vielen Dingen zu sein. Und eine Zuschauerin aus dem Publikum stellt deswegen die Frage, welchen Einfluss auf die Sicherheit im Land, ich ergänze auch auf die Konsensstabilisierung in diesem Land, erwarten Sie aufgrund der immer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich, beziehungsweise aufgrund der immer größeren Zahl von Menschen, die mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. Was macht das mit der Demokratie?
Es ist schwieriger für Demokratie, wenn es in der Gesellschaft das Gefühl gibt, und die Gesellschaft, haben wir gerade gesagt, gibt es nicht, aber wenn ein Teil, gerade insbesondere diejenigen, die jetzt am meisten die Preissteigerung merken, Familien mit kleinen Kindern, die eben nicht so viel im Monat haben, als dass sie es locker wegstecken, dass die Preise so exorbitant jetzt gestiegen sind, wenn die sehen, dass es anderen immer noch sehr gut geht, dann macht das natürlich was. Und das ist immer nicht einfacher für das Durchsetzen von demokratischen Werten oder insbesondere dessen, was dort angesprochen ist, warum werden Menschen wütender? Ja, aber das führt aus meiner Sicht noch nicht dazu, dass man andere dafür beleidigen darf oder ausgrenzen darf, um das einmal noch festzuhalten. Das andere ist, dass der Staat aus meiner Sicht dann dafür da ist, diese Ungleichheiten auch abzubauen. Deswegen haben wir ja Entlastungspakete jetzt auf den Weg gebracht, um genau diese Spitzen rauszunehmen, um die Menschen insbesondere zu unterstützen, die nicht so viele Monate haben. Das ist ja auch die Aufgabe, die wir als Bundesregierung jetzt haben, zu gucken, diese Ungleichgewichte nicht zu stark werden zu lassen, um auch dann zu verhindern, dass Menschen wütender werden oder aggressiver, weil sie Ängste haben. Ich kann schon verstehen, dass auch dieser Tage Menschen Ängste haben, weil sie sehen, wie sehr sich Gesellschaft verändert hat, jetzt gerade durch die Pandemie. Viele haben Angst, was jetzt im Herbst auf uns zukommt. Oder manche haben Angst, was solche Klimaereignisse wie gerade hier in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen letztes Jahr im Ahrtal gemacht haben. Sehr, sehr viele Menschen haben ihr Leben dort verloren. Das war eine Naturkatastrophe in einem Ausmaß, so wie wir sie Jahrzehnte nicht erlebt haben. Und dass das auch in der Gesellschaft etwas macht, kann ich schon nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man andere Menschen ausgrenzt deswegen.
Es gibt eine Entpolitisierung in der Gesellschaft. Was tut man als Demokratin dagegen?
Ich habe nicht den Eindruck, dass man auch das über einen Kamm scheren kann. Ich finde, allein die vielen jungen Leute, die heute hier sind, zeigen doch, dass auch bei jungen Leuten wieder sehr viel politisches Denken da ist. Wenn ich jetzt nur an die Klimabewegung denke, wie viele junge Menschen sich für ein Ziel einsetzen, dann würde ich gar nicht von so einer Entpolitisierung reden. Was ich glaube, ist, was fehlt, ist diese Vergewisserung auf gemeinsame Werte. Auch zu sagen, wie protestiert man eigentlich? Ich war früher auch auf der Straße, habe gegen Atomkraft demonstriert. Mit selbstgemachten Plakaten, Hand in Hand, mit Menschenketten.
Also Sie haben die Züge auch blockiert?
Nein, ich habe die Züge nicht blockiert. Genau da ist die Grenze aus meiner Sicht. Und genau das auch miteinander zu besprechen. Was ist
aber
das, was unser Grundgesetz
aber ausmacht? Besprechen setzt ja eine, wie soll ich sagen, eine Streitkultur voraus. Ja. Ohne Verallgemeinerung. Halten Sie die Streitkultur, die demokratische Streitkultur in Deutschland für ausreichend oder eher nicht ausreichend?
Alltäglich? Eher nicht ausreichend.
Nicht ausreichend.
Ich glaube, dass wir ein Stück weit verlernt haben, zu streiten, zu diskutieren, unterschiedliche Positionen auszutauschen oder nie gelernt. Ja? Schlimmstenfalls nie gelernt.
Weil auch das ist ja eine Geschichte, diese Reizschwelle, die sich verändert. Also Themen zum Streiten scheint es ja vielfältige zu geben. Also kaum fängt man sich aber an zu streiten, merkt man, es wird eng. Das ist jetzt nicht dasselbe wie, man kann ja nicht sagen, das.
Nein, überhaupt
nicht. Das ist nicht dasselbe. Man kann alles in diesem Land sagen. Man muss nur ertragen, dass es einen Widerspruch gibt.
So ist es.
Auch das gehört zur Meinungsfreiheit. Aber mir geht es um diese Fähigkeit zum Streiten und diese Gereiztheit. Wir können ja das auch an einem ganz anderen Beispiel nehmen, wie zum Beispiel das Gendern. Überall wird darüber diskutiert und gestritten. Und mir ist dann erzählt worden, wir machen ja hier auch eine Sendung mit dem SWR. Der SWR bekommt wütende Zeitschriften, wenn ein Moderator oder Moderatorin gendert. Alles führt sehr schnell zu so einer Explosion. Es gibt noch was Zweites, was mich völlig irritiert, die dann aber kurze Zeit später wieder implodiert. Also es hat keine Langfristigkeit, aber woher auch beim Gendern diese, ich glaube, das ist das, was wir den ganzen Abend diskutieren. Wut, Gereiztheit, Hass, Abneigung gegen das, was Menschen in der Demokratie geschenkt bekommt, nämlich wir können miteinander streiten. Warum hat das so eine schlechte Konjunktur?
Wahrscheinlich ist es für viele Menschen ein Ventil. Also ich glaube, gerade bei der Genderfrage scheint es für manche Menschen ja ein Ventil zu sein, darüber Unzufriedenheit über andere Themen zu sagen. Wenn man unzufrieden ist, sucht man sich ja manchmal was anderes, wo man sagt, das ist jetzt aber übertrieben. Oder man kann ja auch durchaus anderer Meinung sein, aber man kann das ja ordentlich vortragen. Dieses, dass wir da ein Stück weit so die Streitkultur verloren haben im gegenseitigen Achten, dass ich selbstverständlich darüber diskutieren kann, ob ich das jetzt gut oder richtig finde zu gendern, verlieren manche ja die Kontenance und beschimpfen nur noch. Und das wieder zurückzugewinnen, das ist ja das Entscheidende. Da, finde ich, müssen wir eben frühzeitig ansetzen. Und das geht nur mit einer guten Präventionsarbeit, wieder zu lernen, den Diskurs zu führen, sich gegenseitig aber trotzdem zu akzeptieren und respektieren, wenn jemand anderer Meinung ist.
Professor, wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, in der Demokratie von außen angegriffen wird. Der russische Präsident Putin und sein chinesischer Kollege Xi haben ja mehrmals öffentlich das bekundet, dass diese Autokratien eigentlich das, was westliche Demokratien genannt wird, aushebeln wollen. Es gibt aber auch ein Aushebeln im Innern der Demokratien. Ob das der amerikanische Präsident war, ob das Länder wie Ungarn und Polen sind, die mit der Rechtsstaatlichkeit etwas spielerisch umgehen, um das jetzt diplomatisch zu sagen, oder letztendlich mit Füßen treten, um das undiplomatisch zu sagen. Ob übrigens Rassismus von Repräsentanten des Staates, teilweise auch Regierungschefs, sind keine Chefinnen, in die Öffentlichkeit getragen werden. Wenn wir das mit einem Thermometer betrachten würden, wie viel Fieber hat diese Demokratie gerade und welche Medizin schlagen Sie vor?
Ich würde zum einen noch mal sagen, dass ich die Demokratie als Form die allerbeste deshalb finde, weil sich alle Menschen darin im gegenseitigen Achten, Verständnis, alles sagen dürfen, was sie wollen, wiederfinden, ohne bedroht zu werden. Und meines Erachtens geht es nicht um die Frage, wie viel Fieber hat eine Demokratie gerade, sondern mir geht es darum, dass wir häufiger über die Vorzüge reden müssten. Gerade jetzt, wo ein Autokrat ein anderes Land angegriffen hat, weil es sich zu demokratischen Werten bekannt hat und eben auch Teil dieses europäischen Zusammenhaltes dazugehen möchte, wird es angegriffen. Das müsste doch eigentlich bei uns jetzt auch zu einer Diskussion führen, zu sagen, die kämpfen für diese Werte und wir unterstützen
eigentlich,
sie dabei.
Aber wenn Sie eigentlich sagen, stellen Sie auch fest, so findet es nicht statt. Warum nicht?
Ich glaube, dass wir zu wenig darüber auch diskutieren und reden und das reflektieren, warum so etwas ist und warum wir so sehr daran festhalten, dass demokratische Werte so wichtig sind, weil sie uns ja auch Sicherheit bieten. Wir hatten 70 Jahre Sicherheit durch diese Demokratie, über 70 Jahre. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle die Vorzüge auch hervorheben.
Es gibt von den Schülerinnen und Schülern des Leistungskurses Sozialkunde am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim, die auch hier sind, eine Formulierung, die ich sehr bemerkenswert fand. Sie sprechen von der Last des Aufgestauten. Können Sie was damit anfangen?
Das ist ja schon sehr tiefgehend, dass man sich belastet fühlt durch irgendwas. Da nochmal zu fragen, was ist denn das, was belastet? Ich würde die Schülerinnen und Schüler gerne fragen. Was macht das aus, dass man sich belastet fühlt in einem System, was ja gerade nicht belasten soll, sondern was dafür sorgen soll, dass alle gleiche Chancen bekommen, ihren Weg zu gehen, in Freiheit zu leben? Ich hätte eine Vermutung, dass 2 Jahre Pandemie, wo Unterricht ausgefallen ist oder es nur noch Fernunterricht digital gab, das hat sicher zu Belastung geführt. Kein Kontakt mehr zu Jugendlichen. Deswegen bin ich auch fester Auffassung, dass es keinen Lockdown mehr an Schulen geben darf.
Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam wieder verhandeln mit jungen Leuten, was unsere Haltung Demokratie und unsere Perspektiven und unsere Umsetzung für die nächsten Jahrzehnte bedeutet. Das machen wir ein andermal. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.